Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Elisabeth, die uns von ihrer langen Kinderwunschzeit erzählt. Sie hatte eine Eileiterschwangerschaft, bei der sie dann leider auch einen Eileiter verloren hat und noch einen weiteren Schwangerschaftsverlust, bevor sie dann endlich mit ihrer Tochter schwanger geworden ist. Und auch Elisabeths Geburt war dann ziemlich lange. Ihre Tochter war nämlich eine Sternguckerin, also sie ist mit dem Gesicht nach oben rausgekommen, was die Geburt einfach etwas in die Länge gezogen hat. Und bevor wir Elisabeths Geburtsgeschichte hören, möchte ich auch heute wieder eine Review vorlesen. Und zwar hat Lena die geschrieben, schon im Oktober 2024 auf buymeacoffee.com/Geburt, wo sie mich netterweise finanziell unterstützt hat. Und sie hat geschrieben, riesiges Danke für diesen wundervollen Podcast, der mich momentan täglich durch meine Kinderwunschphase begleitet und das Warten und Hoffen etwas leichter macht. Ich kann von dir und all den großartigen Frauen jetzt schon ganz viel lernen und liebe, wie unterschiedlich die Geschichten, Personen und Erfahrungen sind, denen du diesen Raum schenkst. Danke von Herzen und liebe Grüße. Liebe Lena, ich hoffe, dass deine Kinderwunschreise jetzt abgeschlossen ist und du schon ein Baby in deinen Armen hältst. Kannst dich gerne melden, falls du das jetzt hörst und auch von deiner Geschichte erzählen möchtest. Und an alle anderen, ich würde mich super freuen, wenn auch ihr mich unterstützt. Finanziell gerne auf buymeacoffee.com/Geburt, damit ich die Produktionskosten für den Podcast decken kann, damit er auch weiterhin für alle kostenfrei bleibt. Aber ihr könnt mir auch einfach eine Review schreiben bei Apple Podcasts, bei Spotify, da kann man immer direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr könnt mich auch auf Google bewerten, einfach Geburtsgeschichten-Podcast und Thea Maya eingeben, dann kommt mein Business. All das hilft mir einfach, mehr Sichtbarkeit zu bekommen für den Podcast, damit ich mehr Menschen damit erreichen kann. Vielen Dank und jetzt geht's los mit Elisabeths Geburtsgeschichte. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Elisabeth. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Hallo, ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil die letzten paar Wochen habe ich irgendwie fast eine Sucht entwickelt nach diesen Geburtsgeschichten und jeden Tag zumindest eine gehört. Und freue mich sehr, dass ich jetzt in der Erzählerinnenrolle heute dabei bin.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin eben die Elisabeth. Die meisten nennen mich Lisa und ich wohne in Wien mit meinem Partner, mit dem ich jetzt schon seit über 10 Jahren in einer Beziehung bin und eben seit heute genau 6 Monaten auch mit unserer Tochter. Ich bin seit einigen Jahren selbstständig als Ergotherapeutin, so in den Fachbereichen Handchirurgie, Orthopädie, vor allem auch ein bisschen Geriatrie und Gesundheitsförderung. Ich bin auch Yogalehrerin, fast schon 10 Jahre lang. Und habe vor meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin und zur Yogalehrerin auch ein Jazzgesangsstudium abgeschlossen und bin auch als Sängerin immer wieder phasenweise intensiver und dann wieder weniger intensiv am Arbeiten. Genau, das sind so meine 3 Standbeine.
Wow, viele auch unterschiedliche Sachen, die aber, glaube ich, auch gut ineinander übergreifen.
Absolut, also je mehr Zeit vergeht und überhaupt jetzt, wo ich selbstständig bin, fließt das wirklich sehr schön ineinander, immer mehr. Und ich würde sagen, es befruchtet sich sehr gut gegenseitig. Also es passt irgendwie dann doch auch sehr gut zusammen, ja.
Ja. Bevor wir mit der Schwangerschaft deiner Tochter beginnen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Ja, ich habe meine Mutter nochmal interviewt, auch in der Schwangerschaft schon eigentlich. Und ich weiß, dass ich eben als erstes Kind meiner Mutter in der Nähe von Wien in einer Klinik auf die Welt gekommen bin, die damals einen sehr guten Ruf hatte. Ich glaube sogar immer noch, aber vor allem damals war das so eine der wenigen, die wirklich sehr viel Fokus auf der Hebammenarbeit hatten und eben so hebammengeleitete Kreisseele. Ich weiß, dass meine Mutter erzählt über die Geburten auch meiner Brüder und insgesamt über Geburt, dass es schon sehr schmerzhaft war, aber durchaus aushaltbar und dass es ja eigentlich dann relativ schnell auch wieder vorbei ist. Und ja, sie erzählt über meine Geburt auch so ein bisschen mit Stolz, dass sie sich ausgedacht hat, es wäre doch schön, wenn ich am Geburtstag von meinem Vater als Geschenk quasi geboren werden würde und dass sie das dann auch hingekriegt hat. Also sie hat es fast so ein bisschen drauf angelegt. Naja, sie war schon, muss man auch dazu sagen, 9 Tage über ET und dachte sich so am Vorabend dann zu meiner Geburt, das ist doch jetzt irgendwie schön wäre, feierlich noch mit einem Gläschen Sekt anzustoßen auf den Geburtstag meines Vaters. Und damals, glaube ich, war das mit Alkohol noch nicht so, so ein No-Go. Und es hieß eben, dass so ein Glas Sekt die Geburt anregen könnte. Also, dass es dann endlich startet. Und so war es dann auch. Also, in der Nacht haben dann die Wehen begonnen. Meine Mutter erzählt sehr positiv vom Geburtsvorbereitungskurs. Der hat sie erfahren, dass sie möglichst spät in die Klinik fahren sollen und möglichst lang noch zu Hause einfach sich gemütlich machen. Das hat sie dann auch gemacht und sie ist erst am nächsten Tag um 4 am Nachmittag dann rausgefahren aus Wien und wurde in der Klinik empfangen von einer sehr netten Hebamme, die sie nicht kannte, aber die sie dann sehr gut begleitet hat. Also sie hat sich da sehr gut unterstützt gefühlt, auch durch meinen Vater, der diese Techniken angewendet hat aus dem Kurs. Und dann bin ich schon um 6 am Abend, also 2 Stunden später, bin ich geboren. Es wurde von der Hebamme ein Dammschnitt gemacht, was, glaube ich, zu der Zeit nicht so unüblich war und was meine Mutter auch nicht so als besonders schlimm empfunden hat. Sie war einfach sehr froh, weil die Hebamme hat gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann kommt das Baby mit der nächsten Wehe und dann hat sie eben dem gleich zugestimmt. Ja.
Spannend. War das Kloster Neuburg, wo du geboren bist?
Chor Neuburg.
Ah, in Chor Neuburg, okay.
Genau.
Ach, bei Kloster Neuburg, die hatten ja bis vor kurzem auch diesen schönen, die Babyvilla, den die hebammengeleitete Geburtenstation und die wird jetzt oder wurde gerade geschlossen.
Ja, das habe ich auch gehört, genau.
Ja.
Nein, das war Chor Neuburg und das, also ich kenne auch immer wieder andere in meiner Generation, die dort geboren wurden und das dürfte eben damals schon ein bisschen fortschrittlicher gewesen sein und wie gesagt sehr auf Hebammenarbeit konzentriert und es war eben auch bei meiner Geburt dann so, dass der Arzt wirklich erst nachher zum Nähen gekommen ist.
Ja.
Ja, ich wurde auf einem Gebärhocker geboren. Das hat meine Mutter sich so überlegt, dass das eine gute Geburtsposition ist, weil mein Vater sie dann hinten so gut stützen und halten konnte. Und ja, das war für sie dann eigentlich, glaube ich, alles in allem ein recht cooles Erlebnis.
Okay.
Ja.
Deine eigene Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, ich kenne diese Frage ja schon von dir und ich muss sagen, nach meiner Erfahrung hat das Wort Planen wirklich irgendwie wenig zu tun mit Kinderwunsch und Schwangerschaft und so weiter. Also das passt definitiv nicht zu meiner Erfahrung. Von dem Zeitpunkt weg, wo wir aufgehört haben zu verhüten, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann unsere Tochter geboren ist, sind fast, ja, so jedenfalls über 3 Jahre vergangen. Das heißt, ich würde sagen, es war eine gewünschte Schwangerschaft, eine lang erwünschte, erhoffte Schwangerschaft, aber eben, ja, schwierig zu planen, weil es einfach sehr lange gedauert hat, bis es dann geklappt hat.
Wie ging es dir in diesen, ja, dann fast 2 Jahren, in denen du versucht hast, schwanger zu werden?
Nicht so gut. Also, wobei, am Anfang ging es mir noch sehr gut. Ich wir sind da eher so reingestartet mit, oh ja, wir wären jetzt irgendwie quasi bereit, aber es muss jetzt auch nicht gleich sein, ja. Und wir haben es das ganze erste Jahr, würde ich fast sagen, auch kaum drauf angelegt, wie man so schön sagt. Also wir haben jetzt nicht so aktiv gebastelt, wie das viele beschreiben, sondern einfach mal geschaut, was passiert, wenn wir es nicht mehr aktiv verhindern, so. Ich hatte eigentlich einen relativ regelmäßigen Zyklus und bin so mit der Erwartung reingegangen, dass es wahrscheinlich relativ doch schnell klappen wird, weil es in meinem Freundeskreis einfach auch, glaube ich, zufällig so war, dass die meisten so im ersten, zweiten, dritten Zyklus schwanger geworden sind. Und als dann so ein paar Monate vergangen sind, hat schon so langsam mir Gedanken gemacht, aber ich war immer noch sehr positiv eingestellt. Ich hatte mich gerade erst vor kurzem eigentlich selbstständig gemacht. Ich hatte eh noch so viel vor irgendwie in dieser Zeit und auch mein Partner hat sich beruflich da erst verändert und irgendwie hat das dann eh ganz gut gepasst, dass nicht gleich so weit war. Und dann aber nach einem Jahr ist es mir dann schon sehr komisch vorgekommen. Also da habe ich dann begonnen, auch Temperatur zu messen, mit dieser symptothermalen Methode. Ja. wollte ich dann einfach mal Gewissheit haben, wie es denn so aussieht mit Eisprung und wann der ungefähr bei mir meistens ist. Und damit ich dann auch besser nachvollziehen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt in dem Zyklus zum Beispiel war, dass eben eine Schwangerschaft überhaupt passieren hätte können, obwohl da gibt es ja eh immer ein großes Fenster geben, dann wiederum ist der Zeitraum nur so kurz. Naja, jedenfalls habe ich dann das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr aktiv dazu tun und wir haben uns dann schon bemüht, das einfach ein bisschen wahrscheinlicher zu machen. Ich habe dann auch mal so einen Hormonstatus machen lassen, und da war aber eigentlich alles unauffällig. Es ist dann nochmal ein Jahr vergangen. Da ist ganz viel passiert, beruflich auch, privat. Drei meiner Großeltern sind direkt hintereinander irgendwie verstorben. Also da war einfach irgendwie sehr viel los in diesen Jahren auch. Aber es ist leider bei mir dann auch so immer mehr dazu zu einem Riesenthema in meinem Kopf geworden. Also mein Partner weniger, der hatte da eher so eine Offenheit und Gelassenheit. Aber bei mir ist es dann wirklich schon ungesund geworden. Und es ist wirklich ein schlimmer Teufelskreis, finde ich, weil man liest dann sofort überall, oder ich habe auch überall gelesen, ja, es ist eben auch ganz wichtig, sich zu entspannen und gar nicht zu viel Fokus auf das Thema zu geben. Aber das ist halt natürlich sehr schwierig, wenn dann ein oder zwei Jahre vergangen sind und man dann doch schon aktiv einfach auch versucht, das ja wahrscheinlicher zu machen. Und dann jedes Monat einfach auch sehr schmerzhaft durch die Monatsblutung, durch die Menstruation daran erinnert wird, dass es eben wieder nicht geklappt hat. Also da ging es mir dann wirklich immer schlechter, muss ich sagen. Und es war sehr schwierig, mich da auch immer wieder rauszureißen und den Fokus woanders hinzulegen. Ist mir mal besser, mal schlechter gelungen. Ja, und wir haben dann nochmal einen Hormonstatus machen lassen und auch ein Spermiogramm, weil natürlich habe ich dann irgendwann erfahren erst, dass es ja durchaus gar nicht an mir liegen kann, dass es nicht klappt, sondern vielleicht auch an meinem Partner. Und ich lasse jetzt ein paar Details weg. Also da gab es noch, also ich hatte dann auch so eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung, die war auch in Ordnung. Es war dann letztendlich so, dass in dem Monat, wo mein Partner ein Spermiogramm machen hat lassen und wir das Ergebnis zurückbekommen haben, das wirklich nicht besonders gut war, dass ich genau ausgerechnet in diesem Zyklus dann auch schwanger geworden bin. Also ich weiß nicht, wie viel Aussagekraft dann wirklich so ein Spermiogramm hat, aber es ist wohl doch einfach nur eine Momentaufnahme, ja.
Wow, was ja irgendwie auch ein schöner Zufall ist, weil ihr damit dann auch wahrscheinlich sehr vielen Interventionen entgangen seid, Weil was wäre die Konsequenz gewesen, wenn ihr nicht schwanger geworden wärt in diesem Zyklus? Dann, okay, schlechtes Spermiogramm, was machen wir jetzt? IVF-Behandlung, sonst, also dann kommen ja ganz viele Entscheidungen auf einen zu.
Ja, der Gynäkologe, mit dem ich das Ergebnis damals oder wir das Ergebnis damals besprochen haben, der war eh noch relativ entspannt, entspannter als ich wahrscheinlich und hat gesagt, jetzt erstmal 3 Monate so, was ist das, Mikronährstoffe sind das, glaube ich, vor allem, die der Mann nehmen kann, um das Spermium eben, um die Spermien zu verbessern, die Qualität. Das hat er uns dann empfohlen, dass er das mal 3 Monate nehmen soll und dann nochmal wiederholen. Und das hat er aber, glaube ich, 2 Tage oder so genommen, bevor ich dann schwanger geworden bin. Also das hat damit wahrscheinlich nichts. Er hat es dann trotzdem weitergenommen und es hat ihm, glaube ich, insgesamt ganz gut getan, aber hatte jedenfalls dann mit der Schwangerschaft nicht mehr allzu viel zu tun.
Wie war es nach diesen 2 Jahren, einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen zu halten? Beziehungsweise wie hast du es gemerkt? Hast du schon vor dem Test gemerkt, dass du schwanger bist?
Naja, da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen zurückrudern, weil da gibt es eben noch ein bisschen eine Vorgeschichte. Die Schwangerschaft mit meiner Tochter war nicht meine erste Schwangerschaft. Ich bin tatsächlich dann in dem Jahr, also Anfang des Jahres, schon mal schwanger gewesen, ohne es zu bemerken. Und zwar war das so, ich habe eine Woche bevor meine nächste Blutung hätte kommen sollen, plötzlich Schmierblutungen bekommen. Und ich weiß noch, ich war ziemlich frustriert, weil ich mir dachte, was ist jetzt los? Mein Zyklus ist jetzt irgendwie völlig durcheinander. Das kann ja auch nichts Gutes bedeuten. Und bin dann schlafen gegangen. Und in der Nacht bin ich dann mit sehr, sehr heftigen, stechenden, schneidenden Schmerzen so rechts im Unterbauch aufgewacht. Und das war wirklich so heftig. Und ich bin normalerweise, meine Schmerztoleranz relativ hoch, aber ich habe zu meinem Freund gesagt, du, das stimmt gravierend etwas nicht. Wir müssen irgendwas unternehmen. Und wir sind dann in der Früh ins Spital. Und dort habe ich dann, nachdem ich Urin abgeben musste, bin ich reingerufen worden. Und die Ärztin hat mich dann gleich zu Beginn gefragt, ja, wissen Sie denn, dass Sie schwanger sind? Und ich war völlig verwirrt, ja, weil ich hatte ja eigentlich vor 3 Monaten, dachte ich, eine Blutung. Also wie kann das sein, dass ich schwanger bin? Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen gefreut.
Vor 3 Monaten? Was hast du?
Vor 3 Wochen, ja. Also meine letzte Monatsblutung, dachte ich, war 3 Wochen her. Wie kann das sein, dass ich schwanger bin? Es hat sich dann herausgestellt, dass das nur eine Zwischenblutung war und der letzte richtige Zyklus war der davor, also eigentlich schon vor 7, 8 Wochen ungefähr. Und sie haben dann bei der Ultraschalluntersuchung aber festgestellt, dass nichts sichtbar ist in der Gebärmutter. Und dadurch war es relativ klar, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Das hat sich dann auch bestätigt und sie haben mir die Optionen, also mich aufgeklärt über die verschiedenen Optionen, Medikamente nehmen, abwarten oder operativ den Eileiter entfernen. Und das war tatsächlich auch die Option, die sie mir nahegelegt haben. Und das war natürlich für mich schon auch nicht leicht zu nehmen, weil ich im ersten Moment natürlich vor allem Angst hatte, dass das meine Chancen auf eine nächste Schwangerschaft nochmal stark reduzieren wird. Ich habe dann trotzdem dem zugestimmt und wurde zum Glück dort sehr, sehr gut betreut in diesem kleinen Spital in Wien durch eine wirklich großartige Oberärztin, die mich dann operiert hat und die mir dann auch alles sehr gut erklärt hat. Und das Positive, was ich aus dem Ganzen rausgenommen habe, war einerseits, das hat sie nämlich auch gesagt, so, hey, jetzt wissen Sie zumindest, dass Sie ein Match sind, Ihr Partner und Sie. Also, dass es zumindest mal zu einer Befruchtung kommen kann, weil das wussten wir ja bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das hat tatsächlich mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben dann. Und das Zweite, was ich erfahren habe, ist eben, dass bei einer Eileiterschwangerschaft nicht dann automatisch die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, nur noch bei 50% liegt, sondern dass der Eileiter, der andere, der noch existierende, sich tatsächlich bei einem Zyklus, wo der Eisprung auf der anderen Seite stattfindet, sich trotzdem die Eizelle von dort drüben holen kann. Was ich bis heute echt cool finde und ziemlich verrückt auch. Das heißt, man hat trotzdem jedes Monat prinzipiell die Möglichkeit, schwanger zu werden.
Wie viel Zeit ist dann vergangen zwischen der Eileiterschwangerschaft und dann der Schwangerschaft mit deiner Tochter?
Das war die Eileiterschwangerschaft weiß ich ganz genau. Das war am 6. Februar, weil das war der 40er von meinem Freund. und die Schwangerschaft mit meiner Tochter hat dann begonnen im Herbst, im Oktober. November. Mhm. Dazwischen war allerdings noch eine Schwangerschaft. Also okay. Ich bin dann im Mai ungefähr nach dieser Entfernung vom rechten Eileiter bin ich eigentlich relativ schnell für meine Begriffe wieder schwanger geworden. Und die Schwangerschaft ist dann in der 7., 8. Woche leider wieder abgegangen, also wurde nicht fortgesetzt. Das war dann die zweite Schwangerschaft in dem Jahr und ich war eigentlich überrascht, dass jetzt plötzlich irgendwie so viel passiert, ja, also so schmerzhaft das war und also körperlich schmerzhaft, muss ich wirklich sagen, auch diese zweite, also die, wo ich dann schon wusste, dass ich schwanger bin und ich habe das wirklich damals wie Wehen auch empfunden. Das war schon richtig heftig. Einige Tage lang starke Blutungen und dann natürlich auch diese Traurigkeit, dass es jetzt schon wieder nicht geklappt hat. Aber es war trotzdem so ein bisschen Hoffnung immer dabei, weil ich das Gefühl hatte, so, mein Körper ist jetzt irgendwie in einem anderen Modus, glaube ich. Also irgendwie passiert wenigstens mal was. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich glaube, alle, die schon sehr lange probiert haben, schwanger zu werden, wo es nicht funktioniert hat, über längeren Zeitraum, ja, können vielleicht nachvollziehen, dass da einfach dann so, wie soll ich sagen, es einfach gut tut, wenn da mal zumindest etwas passiert. Also auch wenn es nicht weiter geklappt hat, dann hatte ich so den Eindruck, okay, mein Körper ist jetzt zumindest mal irgendwie bereit und empfänglich dafür.
Ja, okay. Dann die dritte Schwangerschaft. Als du dann gemerkt hast, dass du schwanger bist, konntest du dem vertrauen oder war gleich wieder die Angst da, dass auch jetzt wieder ein Abgang passieren könnte?
Du weißt wahrscheinlich schon, was für eine Antwort jetzt kommt. Ja, es war natürlich ganz schwierig am Anfang für mich. Also nach diesen zwei Erfahrungen in dem Jahr schon davor, also in diesem selben Jahr schon diese Erfahrungen und so die ersten paar Wochen ganz speziell waren wirklich überhaupt nicht lustig. Also das finde ich bis heute schade. Ich hatte nie so diese schöne Anfangszeit, die ich mir so vorher ausgemalt hatte, so dieser positive Schwangerschaftstest und dann kommt schon so die Vorfreude und die Aufregung so positiv, war natürlich schon ein bisschen da, aber ich habe es bewusst oder unbewusst sehr klein gehalten. Also ich habe wirklich versucht, mir eher wenig Hoffnungen zu machen, dann wiederum positiv zu denken, aber es war emotional wirklich eine schwierige Zeit. Ich war sehr angespannt. Ich hatte auch in den ersten Wochen immer wieder so krampfartige Schmerzen. Es wurde mir dann zwar gesagt, ja, das ist eigentlich Schmerzen sind gar nicht so unüblich am Anfang. Da stellt sich einfach vieles um. Vielleicht sind es auch die Mutterbänder, die ziehen. Ich habe es aber nicht als Ziehen empfunden, sondern eher wirklich wie so einen regelartigen, zusammenziehenden, krampfartigen Schmerz. Und das hat mich wahnsinnig verunsichert. Und ich habe dann wirklich mich schon fast ein bisschen gefürchtet vor jedem Klogang, weil ich einfach so halb damit gerechnet habe, dass dann wieder einfach Blut kommt. Und das ist irgendwie schon, also ja, die Vorfreude kam dann erst so ab dem zweiten Trimenon, würde ich sagen.
Verständlich. Wie waren denn dann deine ersten Schritte? Hast du dich an deine Gynäkologin, deinen Gynäkologen gewendet oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Beides. Also zuerst habe ich mir einen Termin ausgemacht bei meinem Gynäkologen. Und der hat da relativ schnell dann auch mir einen Termin gegeben und schon mal den ersten Ultraschall gemacht, um eben mir diese Sicherheit zu geben, dass es schon mal keine Eileiterschwangerschaft ist. Das war mir eben sehr wichtig. Das hat dann auch schon mal viel Erleichterung gebracht. Mir wurde von allen möglichen Seiten gleich empfohlen, mich schnell um eine Hebamme umzuschauen, wenn ich vor allem eben eine Wahlhebamme haben möchte, weil es war schon klar, das wird ein Sommerbaby mitten im Sommer, Ende Juli. Und da sind ja eigentlich alle auf Urlaub, auch alle Hebammen machen da gerne Urlaub. Und da wurde mir schon gesagt, das wird sicher schwierig und ich muss da möglichst bald mich kümmern. Ich habe es dann so früh wie ich konnte gemacht. Ich glaube, das war dann so in der 8. Woche. Früher hätte ich es niemals gekonnt, weil ich einfach den Ganzen noch viel zu wenig vertraut habe und mich nicht so sehr darauf einlassen konnte. Aber da habe ich dann so ab der 8. Woche begonnen, mich drum zu kümmern und tatsächlich dann relativ schnell eine Empfehlung bekommen. Und die hat dann auch gleich zugesagt und hat, wir haben uns mal ein Kennenlerngespräch ausgemacht für die, glaube ich, 10., 11. Woche, oder?
Und du warst ja, also ich weiß, dass du im Krankenhaus warst. Hast du im Krankenhaus angemeldet und dir dann eine Wahlhebamme gesucht oder hast du dir eine Wahlhebamme gesucht und bist dann in das Krankenhaus gegangen, weil sie dort arbeitet?
Es war eher zuerst die Entscheidung fürs Krankenhaus und dann habe ich mir dort diese Liste angeschaut von Belegshebammen, also Hebammen, die dort eben einen begleiten können. Und aus diesen habe ich dann ausgewählt, beziehungsweise eben eine Empfehlung bekommen.
Ja.
Ja.
Du hast schon gesagt, ab dem zweiten Trimester kam dann die Freude oder du konntest du die Freude auch zulassen. Wie ging es dir sonst in der Schwangerschaft auch körperlich?
In der ersten Zeit hatte ich ein bisschen Übelkeit immer wieder. Aber ich würde sagen, das war sehr erträglich. Ich war einfach sehr empfindlich, kann ich mich erinnern, auf Gerüche. Also sehr starke Gerüche haben dann diese Übelkeit hervorgerufen. Und es hat mir schon gut getan, immer regelmäßig ein bisschen was im Magen zu haben. Das hat schon gut geholfen. Also es war wirklich nicht schlimm. Ich hatte, glaube ich, relativ bald dann schon ein bisschen Sodbrennen und das hat sich dann auch die ganze Schwangerschaft eigentlich weiter hingezogen, mal stärker, mal weniger stark, nicht wirklich abhängig vom Essen. Da habe ich alles Mögliche ausprobiert. Das war einfach, hat mich da begleitet einfach. Im zweiten Trimester ging es mir sehr gut. Da waren dann auch diese krampfartigen Schmerzen weg. Ja, da habe ich eigentlich mich völlig frei bewegen können. Ich habe alles gemacht, was ich sonst auch mache. Ich habe zu der Zeit übrigens auch eine Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht und mir da auch noch einige Infos geholt und mich dann einfach auch nach diesem Konzept so ein bisschen bewegt in der Schwangerschaft schon. Das hat mir, glaube ich, auch einiges vielleicht erspart. Zusätzlich hatte ich relativ spät erst einen Bauch und der war auch nicht wahnsinnig groß. Das heißt, ich habe mich einfach sehr, sehr leicht auch gefühlt. Ich habe wenig zugenommen, obwohl ich mich ganz normal weiter ernährt habe, so wie immer, oder eher ein bisschen mehr gegessen habe. Also ich glaube, da war so eine relativ gute Positivspirale. Es ging mir relativ gut oder sehr gut. Dadurch konnte ich mich gut bewegen. Dadurch hatte ich wieder weniger Schmerzen vielleicht, weil ich einfach doch regelmäßig Yoga machen konnte. Und ja.
Viele von euch wissen, dass ich schon seit über einem Jahrzehnt Yoga praktiziere und auch unterrichte und eine Spezialisierung auf Prä- und Postnatal-Yoga habe. Wenn du dir in deiner Schwangerschaft mehr Bewegung, Entspannung und Verbindung wünschst, dann habe ich etwas für dich. Meine neue Yoga-Online-Videothek für Schwangere. Dort findest du aufgezeichnete Schwangerschafts-Yoga-Klassen, die ich in den Jahren 22 und 23 aufgenommen habe. Und das sind alles Klassen im hybriden Format. Das heißt, ich habe damals Frauen live im Studio unterrichtet und manchmal waren auch Teilnehmerinnen dabei, die von zu Hause online mitgemacht haben. Das Besondere daran ist, dass diese Klassen dadurch total interaktiv und lebendig sind. Ich gehe auf echte Fragen und individuelle Bedürfnisse ein, egal ob es um Entspannung, sanfte Kräftigung, Atemtechniken oder geburtsvorbereitende Übungen geht. Du bekommst also keine anonyme Standardaufnahme, sondern das authentische Gefühl einer echten Schwangerschafts-Yoga-Stunde mit echten Frauen, echten Themen und natürlich ganz viel Raum für dich. In der Videothek sind über 30 Klassen, auf die du deine ganze Schwangerschaft über Zugriff hast, für nur 69 Euro. Den Link dazu gibt's natürlich in den Shownotes.
Sonst in der Schwangerschaft hatte ich dann eher später erst, dann hatte ich mal so ungefähr eine Woche, vielleicht 10 Tage, so einen unangenehmen Schmerz doch im Rücken, der sich auch nicht gebessert hat durch alle möglichen Yoga-Positionen oder sonstigen Schlafpositionen. Das war leider in dem letzten Urlaub, den wir noch zusammen hatten am Meer. Den habe ich noch sehr fit und vergnügt begonnen und dann ist der Schmerz eben immer stärker geworden leider und da konnte ich mich dann auch nicht mehr so viel bewegen und dann war der aber auch plötzlich wieder weg, zum Glück. Also das letzte Monat war dann eigentlich wieder sehr, sehr angenehm. Ich habe noch wenige Wochen vor der Geburt sogar meine letzte Yogastunde unterrichtet und habe mich da wirklich total gut gefühlt. Und ich habe so ein bisschen auf den Moment gewartet, von dem mir viele erzählt haben, wo ich mich dann so schon danach sehne, dass die Geburt endlich losgeht und einfach keine Lust mehr habe auf schwanger werden und das war schwanger sein. Und der kam eigentlich bei mir gar nicht wirklich. Ich habe mich so gefreut, als endlich so ein Bauch da war und habe das schon eigentlich sehr gefeiert und hätte auch durchaus noch ein paar Wochen länger schwanger sein können.
Wie hast du dich zusammen auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet?
Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemeinsam gemacht. Das war dann letztendlich zwar nur ein Wochenende, aber sehr intensiv und sicherlich hilfreich, weil dann einfach mein Partner, der davor noch nicht so viel tatsächlich wusste über den ganzen Ablauf einer Geburt, die verschiedenen Phasen, der war dann einfach auch gut informiert mal. Es waren so ein paar Anregungen auch dabei, was man jetzt so als Paar machen kann, so im Sinne von Übungen oder Entspannungsmaßnahmen, aber das waren wirklich nur kleine Anregungen. Aber es war einfach ein schönes, gemütliches, intensives Wochenende, wo wir, glaube ich, auch einfach dem einfach nochmal Raum gegeben haben. Abgesehen davon habe ich ihm einfach immer wieder erzählt, worüber ich mich jetzt gerade informiere. Also ich habe schon auch verschiedene Bücher durchgelesen oder zumindest teilweise durchgelesen. Ich habe mir dieses Hypnobirthing oder ein Hypnobirthing-Buch besorgt, aber auch andere und habe mir da so hier und da ein bisschen was rausgenommen für mich und wie gesagt, diese Ausbildung, diese Yoga-Ausbildung zu dem Thema war auch sehr informativ. Also da hatten wir auch eine Hebamme sogar mehrere Stunden lang, die auch die Geburt nochmal sehr genau mit uns durchgegangen ist und verschiedene Szenarien und damit habe ich mich sehr gut vorbereitet gefühlt eigentlich oder gut informiert auch. Ja, und sonst noch so über Freundinnen, die einfach ja mir von ihren eigenen Erfahrungen erzählt haben und ja.
Wann fing die Geburt dann an? Wann ging es los?
Ja, früher als ich dachte. Meine Mutter war bei allen Geburten eher spät dran. Ich kam ja 10 Tage zu spät und bei mir ging es dann einen Tag vor ET los. Ich muss mich korrigieren, es ging nicht einen Tag vor ET los. Einen Tag vor ET ist sie dann geboren worden. Es ging schon um einiges früher los. Es hat sich leider die Geburt schon über einen sehr großen Zeitraum gezogen bei mir. Also es war Freitag früh, da habe ich schon so erste Wehen gespürt, die dann aber wieder weg waren. Ich bin dann noch mit meiner Mutter zu Freunden gefahren, schwimmen gefahren. Ich war in der Woche davor krank und ein bisschen nervös, dass es bald losgehen könnte doch, weil ich mich einfach noch nicht so erholt gefühlt habe. Die Hebamme hat mich da aber dann noch vorab ein bisschen beruhigt und gesagt, es geht dann eigentlich meistens eh erst dann los, wenn der Körper auch bereit dafür ist. Und wirklich an dem Tag, am ersten Tag, wo ich mich wieder relativ normal gefühlt habe, hab ich dann diese ersten Wehen gespürt, habe aber noch niemandem was gesagt untertags, weil es war wirklich so alle 2-3 Stunden und sehr gut aushaltbar und ich dachte, es könnten auch einfach Übungswehen sein und vielleicht noch nicht viel bedeuten. Am Abend so um 10 sind die dann aber doch stärker geworden um einiges und auch die Abstände sind viel kürzer geworden. Also da war es dann sicher schon ein paar Mal pro Stunde, vielleicht 2-3 Mal pro Stunde. Und da bin ich dann schon langsam so ein bisschen aufgeregt geworden und mein Freund hat das dann auch irgendwie mitgekriegt und schon mal so sicherheitshalber den Koffer zugeklappt, den wir vorbereitet hatten und die Brühe aus dem Tiefkühler geholt und so. Ich habe ihm aber gesagt, er soll sich auf jeden Fall noch hinlegen. Ich versuche auch noch zu schlafen. Ist mir dann leider nicht mehr gelungen. Ich war dann einfach schon zu aufgeregt, dass es jetzt wirklich losgeht. Und ich habe dann die ganze Nacht so vor mich hin geweht. Versucht auch das mit dem Tracker zu stoppen selbst, bis mir das irgendwann dann in den frühen Morgenstunden echt zu blöd geworden ist. Da waren dann die Abstände auch wirklich nur noch 5, 6, 7 Minuten. Da hat mein Freund dann das Tracken übernommen und wir haben dann, nachdem die Wehen 2 Stunden so, also hatten wir das mit der Hebamme ausgemacht, wenn die Wehen 2 Stunden lang alle 5 Minuten kommen und 1 Minute lang dauern, dann sollen wir sie informieren und das war dann so um 6 Uhr früh der Fall ungefähr. Da haben wir sie angerufen und sie hat gesagt, ja, wollen wir uns gleich im Spital treffen oder wollt ihr noch ein bisschen zu Hause bleiben? Das haben wir gesagt, wir treffen uns um 9 im Spital, weil es war noch erträglich. Ich habe da dann schon ziemlich auch getönt, weil mir das einfach den Schmerz sehr erleichtert hat. Und ich habe das irgendwie so im Kopf gehabt, dass das gut ist, so richtig schön mitzutönen mit den Wehen. Im Nachhinein hat die Hebamme mir dann gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu früh war. Also für diese Phase war das eigentlich noch nicht so passend, das so stark quasi die Energie oben rauszulassen, weil da hätte ich sie vielleicht eher nach unten hin noch gebraucht. Da hätte ich vielleicht eher versuchen sollen, das zu veratmen. Wir sind dann ins Spital mit der Rettung sogar, also ich war auch froh drum, weil für mich war das schon relativ intensiv und im Spital kam dann so die Ernüchterung, da hat sie mich nämlich untersucht und es war nur der Muttermund nur 1 Zentimeter offen. Nach einer ganzen Nacht dachte ich, Wehen, also es waren ja auch Wehen und es war auch nicht so ohne, muss ich sagen, ich konnte definitiv nicht mehr schlafen. Und ich habe mir da schon um einiges mehr erwartet, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Und die Hebamme auch. Also ich habe gemerkt, dass sie so ein bisschen so, oh, okay. Zudem sind die Wehen dann im Spital auch wieder ein bisschen abgeebbt. Das hat sie mir aber eh schon gesagt, dass das sehr oft passiert. Ja. Mit dem Adrenalin ist es dann einfach wieder ein bisschen weniger geworden. Wir haben dann auf Empfehlung der Hebamme entschlossen, dass wir nicht im Spital bleiben. Sie hat gesagt, es ist vielleicht besser, es könnte doch noch eine Zeit lang dauern. Es ist vielleicht besser, wenn wir uns versuchen, nochmal zu Hause zu entspannen. Ich wollte auf keinen Fall nochmal nach Hause, weil ich dachte, das wäre dann so ein Rückschritt. Deswegen sind wir zu meiner Mutter gefahren und die hat dann für mich gekocht oder für uns gekocht. Und die hat auch eine Badewanne, da konnte ich dann nochmal baden gehen und mich so zumindest immer wieder kurz entspannen. Die Wehen sind dann nämlich dort schon wieder stärker und regelmäßiger gekommen. Ich habe dann so den ganzen Tag vor mich hin geweht, war schon einigermaßen erschöpft, muss ich sagen, weil ich ja die Nacht davor nicht geschlafen hatte. Und am Abend hat die Hebamme dann uns angerufen und gefragt so, ja, was ist denn jetzt, wie ist der Stand der Dinge? Und ich war total verunsichert. Ich hatte das Gefühl, nicht, dass wir jetzt wieder ins Spital fahren und dann ist vielleicht wieder zu wenig, Fortschritt. Also ich hatte da wohl schon das so ein bisschen ein Bauchgefühl, dass es noch nicht genug ist. Und sie ist dann zu uns gekommen und am Abend war der Muttermund dann bei 3 bis 4 Zentimeter, also auch noch immer nicht wahnsinnig viel weiter. Sie hat aber mich getröstet und gesagt, es fühlt sich schon alles viel weicher an. Also es ist trotzdem ein Fortschritt da und wir haben uns dann im Spital wieder getroffen, so um 9 am Abend. Ich kann mich noch erinnern, die Autofahrt dahin war schon sehr unangenehm. Ich war wieder sehr enttäuscht, weil im Spital war der Muttermund immer nur so noch 1 Zentimeter weiter offen. und dort war dann die erste Intervention quasi, dass die Hebamme mir vorgeschlagen hat, ein Beruhigungsmittel, ich glaube schon auch ein Schmerzhemmer. Ist das Nubein, habe ich gerade vorhin nochmal gelesen. Oder Nubein oder so, kannte ich nicht. Sie hat mir jedenfalls erklärt, das wirkt ungefähr 2 Stunden und sie würde mir das jetzt einfach deshalb empfehlen, weil sie merkt, dass ich schon sehr erschöpft bin und der Fortschritt aber noch nicht so groß ist und sie hat das Gefühl, es wäre gut, wenn ich mich einfach mal 2 Stunden erholen kann und Kraft schöpfen kann für den Rest der Geburt. Und ich bin bis heute überzeugt davon, dass das wahnsinnig viel geholfen hat und vielleicht sogar wirklich, es war wirklich notwendig und ich glaube nicht, dass ich sonst noch so lange durchgehalten hätte. Also ich konnte 2 Stunden dann zumindest so, ich hatte trotzdem noch Wehen, ich habe es auch noch gespürt, aber ich konnte so ein bisschen dösen. Ja, wie ging es dann weiter? Nach diesen 2 Stunden, sagt auch mein Freund, war ich dann wieder ein bisschen wie ausgewechselt, also einfach wieder fitter. Meine Hebamme hat dann vorgeschlagen, dass ich doch so in die Dusche gehen könnte. Da gab es auch so einen PC-Ball, auf den ich mich draufsetzen sollte. Das war so ihr Vorschlag, dass mein Freund mir so heißes Wasser auf den Rücken laufen lässt, während ich mein Becken so auf diesen Ball kreisen lasse. Weil sie hat dann schon so angedeutet, wundert sie sehr, dass dieser Fortschritt so langsam ist und sie glaubt, dass der Kopf vom Baby nicht so zentral gut liegt und eben zu wenig Druck, zu wenig Schub gibt nach unten, damit sich der Muttermund eben wirklich gut öffnet. Und deswegen haben wir das probiert mit diesem Beziball und das hat so ein bisschen geholfen, aber irgendwann war mir das dann auch zu anstrengend, dann bin ich wieder zurück ins Bett und sie hat vorgeschlagen, dass wir so eine Schaukellagerung, heißt das, glaube ich, probieren, um den Kopf besser ins Becken zu bringen oder einfach zentraler ins Becken zu bringen. Das hat bedeutet, dass ich mit jeder Wehe von einer Seitenlage, also im Bett liegend auf der Seite, habe ich so immer zwischen den Wehen dann die Seite gewechselt. Eine Wehe auf der einen Seite, eine Wehe auf der anderen Seite. Und da ist dann doch ein bisschen was weitergegangen. Also da war dann der Muttermund dann irgendwann schon auf 7, 8 Zentimeter, glaube ich, ungefähr. Und dann kam so ein bisschen ein Low Point, würde ich sagen, weil meine Hebamme dann war dann zwischenzeitlich auch draußen und hat immer wieder das CTG kontrolliert. Also sie hat dann das CTG schon dauerhaft draufgelassen, weil die Herztöne dann irgendwie nicht mehr so gut ausgesehen haben vom Baby. Und sie hat dann auch eine Ärztin reingeholt und das war für mich ein sehr unangenehmer Moment tatsächlich, weil die beiden sind dann so mit sehr ernster Miene neben dem Bett gestanden und haben diesen Bildschirm vom CTG anvisiert und irgendwie hat da in diesem Moment niemand mehr mit mir gesprochen. Das war so ein bisschen komisch und ich habe einfach von der Atmosphäre im Raum gespürt, irgendwas ist nicht mehr gut. Also irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Und dann hat die Hebamme auch gesagt, ja, es sind leider die Herztöne eben nicht gut und sie würden jetzt diese Untersuchung empfehlen, wo man beim Köpfchen vom Baby ein bisschen Blut entnimmt und den Sauerstoffgehalt prüft. Und in dem Moment war ich irgendwie nicht bereit dazu und habe gesagt so, nein, ich möchte noch was anderes probieren und bin nochmal, habe meine letzte Kraft zusammengerafft und bin nochmal aufgestanden vom Bett, habe mich so im Stehen versucht, ein paar Wehen zu veratmen und tatsächlich hat das dann irgendwas gelöst. Die Herztöne sind wieder besser geworden. Meine Hebamme war so, oh, okay, na gut, dann geht's weiter. Also es war dann keine Rede mehr von dieser Untersuchung und wir haben dann einfach so weiter getan. Sie hat mich weiter angeleitet. Sie hat mir dann tatsächlich empfohlen, mich aufs Bett zu legen, in Seitlage hauptsächlich, was nicht meiner Vorstellung entsprochen hat, die ich vorher hatte. Ich dachte, ich werde irgendwie herumgehen und stehen oder vielleicht im Vierfüßlerstand sein. Aber ich war einfach auch schon ziemlich erschöpft und deswegen habe ich dieser Empfehlung dann einfach, bin ich der gefolgt und die Wehen wurden dann sehr heftig und es kam dann zu diesen Presswehen. Die haben bei mir schon echt eine Stunde gedauert. Also finde ich schon, hat sich schon lang angefühlt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diesen Druck echt enorm fand. Fast noch schlimmer als den Schmerz fand ich so dieses Gefühl, ich drücke und drücke. Und bei mir war es nicht das Gefühl von, wow, endlich kann ich mitschieben und ich spüre, wie ich das Baby jetzt da nach unten schiebe oder rausschiebe, sondern es war das Gefühl, ich presse, ich habe schon unglaublich viel Druck drauf und das geht wie gegen eine Betonwand. Also da geht irgendwie nichts weiter. Und ich habe da ganz viel Zuspruch von der Hebamme und auch von meinem Partner gebraucht dann in der Phase, die mir immer wieder versichert haben, ja doch, es geht weiter, du schaffst es und du musst da einfach jetzt hindrücken, auch wenn es sich so anfühlt. Und ich fand es auch interessant, dass ich dann wirklich so, wie in diesen Filmen, hatte ich so diesen Eindruck, einfach so geschrien habe. Und das habe ich auch nicht von mir wirklich erwartet, muss ich ehrlich zugeben, weil ich schon ein bisschen aus dieser Yoga-Bubble kommend dachte, ich werde so mit tiefen Atemzügen ausatmend dieses Kind hinausschieben. Und es war dann aber dieses richtig starke Pressen und Schreien irgendwie auch. Ja, die Hebamme hat sehr aktiv auch mitgearbeitet, muss ich sagen, am Ausgang. Also die hat wirklich mit ihren Fingern alles nach außen gedrückt und geschoben, was sehr schmerzhaft war, obwohl sie so ein bisschen ein Gel, glaube ich, verwendet hat, das den Schmerz lindern sollte. Aber die hat da echt ziemlich mitgewirkt. Sie hat den Damm gestretched mit ihren beiden Fingern und ich glaube, also dass das ziemlich anstrengend war. Also die hat echt ziemlich Kraft aufgewendet. Ja, aber ich war ja irgendwie auch dankbar, weil ich das Gefühl hatte, da geht nichts weiter. Ich schaffe das da nicht rauszuschieben. Das ist einfach zu blockiert, zu eng, zu fest, wie auch immer, ja. Dann kam ganz zu Schluss zu den letzten Presswehen und jetzt haben wir es gleich geschafft. kam noch die Oberärztin rein, eher zufällig, weil das CTG wohl verrutscht ist und sie am Stützpunkt gesehen hat, dass die Herztöne eben nicht, also es hat einfach komisch ausgesehen. Deswegen ist sie rein und meine Hebamme hat sie gleich eingeteilt. Das fand ich cool. Sie war so, ah, super, dass du da bist. Stell dich auf die andere Seite vom Bett und dann hat sie mir so einen Griff erklärt, wo ich meine Arme vor dem Körper überkreuzt hatte, immer noch, also dann in Rückenlage. Ich habe den Arm von der Hebamme auf der einen Seite und den Arm von der Oberärztin auf der anderen Seite gepackt. Das war die Anweisung. Und meine beiden Beine, meine Füße auf deren Hüften platziert. Das war irgendwie eine absurde Haltung. Aber also so hatte ich echt nicht den Eindruck, dass ich gebären werde. Aber in dem Moment hat es sich gut angefühlt, weil es war so, yes, ich habe was zu tun. Ich schiebe jetzt auch so. Ich musste dann gleichzeitig die Arme herziehen zu mir und die Beine aber wegschieben, also gegen das Becken von dieser Oberärztin und der Hebamme. Das waren dann die letzten Presswehen. Und ganz zum Schluss hat sie mir noch diese Hechelatmung angeleitet. Und da war ich dann auch sehr überrascht, dass dann mit diesem Hecheln, das sie angeleitet hat, tatsächlich ist da dann meine Tochter geboren worden durch diese Atmung. Die Hebamme hat sie dann empfangen, so zwischen meinen Beinen. Ich war ja in Rückenlage am Bett. Und ich habe sie aber gleich gesehen und sie hat sie mir auch gleich auf die Brust gelegt. Und mein Partner ist dann, der musste ja das Feld räumen wegen dieser Kreuzgriff oder wie das heißt, Aktion. Und der ist dann wieder zu mir gekommen und es war dann sehr, ja, emotional. Für ihn fast noch mehr als für mich. Ich war in dem Moment so eher erleichtert einfach, dass es jetzt geschafft ist. Und ja, dann war sie da.
Du hattest ja im Vorfeld angesprochen, dass die Hebamme sich nicht ganz sicher war, in welcher Lage sie ist, in welcher Position. Mhm. Ist genau. Sie in vorderer Hinterhauptslage geboren worden? Also hat sie nach hinten geschaut oder war ihr Kopf vielleicht doch ein bisschen verdreht?
In dem Moment, wie sie rausgekommen ist, hat meine Hebamme Folgendes ausgerufen. Oh, jetzt haben wir die Erklärung. Sie war nämlich eine Sternenguckerin. Also sie hatte eben das Gesicht nach oben gedreht, genau.
Okay, komplett.
Hinterhauptlage ist das, glaube ich. Genau. Steht, glaube ich, so im Geburtsbericht. Und sie hat dann eben gesagt, ja, das rückwirkend, sie hat es wirklich nicht erwartet. Sie dachte, es ist vielleicht die Nabelschnur irgendwie um das Kind gewickelt. Oder ihre zweite Vermutung war, dass das Baby vielleicht die Faust an der Wange hat, sodass da irgendwie das einfach schwieriger durchkommt. Sie hat es nicht unbedingt erwartet, dass es ein Sternengucker-Baby ist, sondern sie hat es wirklich auch erst in dem Moment, wie sie rausgekommen ist, gesehen. Ja.
Okay, aber gut zu wissen, dass es quasi eine Erklärung gibt dafür, dass die Geburt auch so lange gedauert hat, ja. Weil es ja auch oft bei den Sternengucker, dass einfach die Latenzphase so lange dauert.
Genau. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich es nicht wusste während der Geburt, weil ich glaube, es hätte mir ein bisschen Angst gemacht. Im Geburtsvorbereitungskurs war das kurz Thema und die Hebamme vom Geburtsvorbereitungskurs hat noch so beschrieben, wie sie alles versucht hat bei ihrer eigenen Geburt, um das zu verhindern. Und ich dachte einfach so, oh, das ist etwas, was man sicher nicht haben möchte, so eine Sternenguckerlage. Und deswegen hätte mich das, glaube ich, sehr irritiert, hätte ich es gewusst. Ich bin ganz froh, dass ich es dann erst erfahren habe, als sie draußen war.
Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen heute, weil meine Kinder gleich wiederkommen. Wie war das Wochenbett? Wie hat es mit dem Stillen funktioniert? Und wie lange wart ihr auch im Krankenhaus?
Auf Empfehlung der Hebamme bin ich dann doch auf die Station noch gegangen. Sie hat gesagt, sie findet das oft ganz gut, wenn man noch zumindest einen Tag oder so bleibt. Das hat für mich auch gut gepasst. Ich hatte dann eigentlich vor, 2 oder vielleicht sogar 3 Tage zu bleiben, weil das auch auf der Station irgendwie so die Empfehlung war. Es war dann nur so, dass es einfach die erste Nacht schon so furchtbar unerholsam war, weil einfach ein Baby direkt neben mir, also im Bett daneben, sehr, sehr viel geschrien hat, also eigentlich fast dauerhaft geschrien hat die ganze Nacht. Und das war ja dann schon für mich die dritte Nacht ohne Schlaf und da habe ich dann einfach am nächsten Tag in der Früh gesagt, ich möchte nach Hause so möglichst bald. Also ich möchte die nächste Nacht dann einfach wieder zu Hause verbringen. Wir waren dann noch den ganzen Tag da. Also meine Tochter ist ja in der Früh geboren, um 6 Uhr früh. Das heißt, wir waren diesen ganzen Tag im Spital, dann eine Nacht und dann nochmal den darauffolgenden Tag. Das habe ich als sehr gut empfunden tatsächlich, weil die Pflegerinnen sehr freundlich, sehr hilfsbereit waren, mir einfach wirklich auch noch vieles gezeigt haben, teilweise auch so ein bisschen geholfen haben beim Stillen oder beim Anlegen, mir da Tipps gegeben haben. Und einfach so die ersten Handgriffe nochmal so unter Supervision quasi zu machen, hat mir einfach ein gutes, sicheres Gefühl gegeben. Mein Freund konnte auch bis auf wirklich jetzt die Nacht die ganze Zeit bei mir sein. Und wir sind dann eben erst am darauffolgenden Tag am Abend nach Hause gefahren. Das Stillen hat eigentlich sehr gut geklappt. Dieses erste Anlegen, kann ich mich erinnern, war ja noch im Kreissaal, so in der Seitenlage, hat mich da meine Hebamme einfach ein bisschen instruiert. Und sie hat auch tatsächlich gleich gesaugt. Und ich hatte immer ein bisschen diese Unsicherheit, kommt da jetzt wirklich was raus? Sollte ich das spüren, dass da so Milch rausfließt? Ich konnte das nicht spüren und nicht, also es ist ja auch tatsächlich extrem wenig am Anfang. Also musste ich irgendwie darauf vertrauen, dass sie da schon was rausbekommt. Und hat sie wohl auch. Wir hatten ganz kurz ein Thema dann noch bei der ersten Arztkontrolle mit Gewicht, weil sie war relativ zart bei der Geburt. Sie hatte unter 3 Kilo und hat da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so über diese 3-Kilo-Hürde wieder zu kommen, nachdem sie ja ein bisschen abgenommen hatte. Aber dann hatte sie, so als ob sie es selbst auch gespürt hätte, hat sie dann so ein Cluster-Feeding begonnen. So 2-3 Tage war das, glaube ich, wirklich sehr anstrengend auch für mich. Aber dadurch hat sie dann gut zugelegt und dann war diese Sorge auch nicht mehr da. Und ja, dann war ich irgendwie sehr, sehr froh, dass das so gut funktioniert. Es war schon auch unangenehm. Ich habe schon die Brustwarzen auch gut gespürt. Aber ich hatte so viele gute Tipps durch die Hebamme, die uns ja dann auch noch zu Hause ein paar Mal besucht hat. Und auch durch Freundinnen und so. Ich habe da gleich entgegengewirkt mit diesen Silberhütchen, sobald ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen wund. So mit Muttermilch und Silberhütchen habe ich das dann gut abfangen können. Und ich habe die Wochenbettzeit insgesamt tatsächlich als sehr schön empfunden. Also ich sehne mich manchmal noch ein bisschen nach dieser Zeit, weil es einfach so gemütlich war, sich da so einzukuscheln. Wir waren, wo es mitten im Sommer war, waren wir eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger im Bett mit ganz kurzen Ausnahmen, also kleinen Spaziergängen. Aber gerade die erste Zeit habe ich wirklich nur im Bett verbracht und wurde sehr, sehr gut verwöhnt von meinem Partner mit allen möglichen Leckereien und auch von ja, meinen Eltern, meiner Mutter mit Blumen. Also es hat sich sehr, sehr schön und sehr umsorgt angefühlt für mich.
Sehr schön, so soll es sein. Liebe Lisa, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine Schwangerschaftsreise mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Vielen Dank, dir auch alles Liebe.
Das war die Geburtsgeschichte von Elisabeth. Ich hoffe, du konntest für dich etwas Wertvolles mitnehmen. Wenn du glaubst, dass jemand, den du kennst, von dieser Folge profitieren würde, dann leite sie doch einfach weiter. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann drück doch bitte noch das Pluszeichen in deiner Podcast-App, um den Geburtsgeschichten-Podcast zu abonnieren, damit du in Zukunft keine neue Folge verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.